Liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich bei einer neuen Podcast-Folge von Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein glückliches, erfülltes, selbstbestimmtes und vor allem auch angstfreies Leben. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Ich habe mit meinem lieben Freund Adrian Winkler einen Soul Talk gemacht zum Thema Angst. Eines der dominierenden Themen in unserer Gesellschaft, gerade zur Zeit. Und es gibt ja auch diesen Begriff von der German Angst. Also die Deutschen sind nicht mehr so sehr bekannt nur für irgendwelche Patentanmeldungen, Erfindungen oder Gedichte. Das Land der Dichter und Denker ist gefühlt zum Land der Hosenscheißer geworden, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, wir sind ein Angstvolk und uns wird auch Angst gemacht. Wir lassen uns auch Angst machen und da sollten wir alle ein bisschen drauf achten, dass wir da nicht in die falsche Richtung steuern. Und unsere Beobachtungen und auch Wege aus der Angst haben Adrian und ich mal geschildert, beschrieben. Und ich glaube, wenn du mit Angst zu tun hast oder mit Menschen in deinem Umfeld, die sehr viel Angst haben, dann bietet diese Podcast-Folge einiges an Inspiration, um dich von Ängsten zu befreien. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit meinem Gespräch mit Adrian und würde sagen, wir steigen sofort ein. Los geht's. So, mein lieber Freund, es wird wieder mal Zeit für einen Real Talk. Klartext.
Kann es sein, dass wir, wenn wir da mal so einen Zusammenschnitt machen von all unseren Soul Talk Folgen, dass zu 99% die Folge mit "So, mein lieber Freund" startet? Kann es sein, egal wer?
Wir müssten mal so wie Lanz und Brecht, müssten wir mal irgendwie so einen, vielleicht einen anderen irgendwie, guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Richard. Wo erreiche ich dich gerade? In der Kemenate. Ah, okay. Ja, in Hamburg hat es gerade wieder 8 Grad.
Ja, wir skripten da mal was Schönes.
Ja, wir brauchen ein bisschen einen kreativeren Einstieg irgendwie.
Genau. Aber wobei, so, mein lieber Freund, finde ich schon sehr catchy.
Ja, voll.
Schieß los, was liegt dir auf dem Herzen?
Genau, worüber denkst du nach, ist eigentlich die richtige Frage. Das ist aber auch so eine Markus-Lanz-Frage. Worüber denkst du gerade nach? Mhm. Aber ich kann ja tatsächlich sagen, worüber ich zurzeit nachdenke. Hast du Fußball gesehen die letzten Wochen? Ich meine, jetzt, wir nehmen das jetzt natürlich gerade hier so ein kleines bisschen früher auf, als die Folge hier jetzt gerade veröffentlicht wird. Mhm. Aber ich sage mal, das gilt für die ganzen letzten Spiele unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Da geht es gar nicht um ein spezielles Spiel. Aber ist dir in den letzten Spielen, vielleicht sogar in den letzten Spielen der letzten Jahre, wenn du das siehst, ich weiß gar nicht, ob du eigentlich Fußball schaust, ist
das tatsächlich nicht. Ach so, also ich hab jetzt nichts gesehen tatsächlich.
Ah, okay. Naja, okay, also dann kann ich da mal meine Beobachtung geben, weil das ist für mich gerne so ein schönes Symbolbild, weil ja ganz viel seit mittlerweile ja eigentlich schon Jahren der letzten, ich sage jetzt mal gut, die letzte Europameisterschaft war ja dann wieder ein besseres Bild. Aber davor, sage ich mal, waren ja die Turniere dann nach dem großen Erfolg 2014 mit dem Weltmeistertitel dann doch wieder recht überschaubar. Und da wird ja viel die Mentalitätsfrage jetzt auch immer gestellt, ne? Und Julian Nagelsmann hat ja dann so Ende 2025 ja dann auch mal so ein bisschen in einer Pressekonferenz auch gesagt, naja, also jetzt auf die Mannschaft draufhauen, das verträgt die Mannschaft nicht so richtig, ne? Weil na, so Spieler wie Leroy Sané, also Künstler, hochbegabte Jungs, ne, wir haben ja einfach super Fußballer mittlerweile, super Sportler. Also wir haben viel Begabung, viel Potenzial. Aber irgendwie kriegen es die ja seit einiger Zeit größtenteils nicht richtig auf dem Platz im Sinne von einem Ergebnis. Und da wird natürlich die Mentalitätsfrage gestellt, die deutschen Tugenden, ne? Also ob uns das ein bisschen fehlt, dieser leidenschaftliche Einsatz, dieses immer draufgehen, dieses immer beißen, dieses nicht nur schön spielen und mal einen austribbeln und irgendwie dann noch ein Häkchen, sondern halt einfach auch mal die Grundarbeit, die zu tun ist, ne? Ob das uns verloren gegangen ist. Und das finde ich total interessant, weil diese ganze Diskussion, die wir da beim Fußball immer führen über die Nationalmannschaft, ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation in Deutschland, finde ich, ne? Weil, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, dass wir halt nach wie vor in Deutschland ein wirklich riesiges Potenzial haben, erstens von der Wirtschaft und Industrie, die trotzdem ja immer noch da ist. Zweitens auch von den Köpfen. Wir haben einfach gute Leute, egal aus welchem kulturellen Hintergrund die kommen. Ist scheißegal, aber in Deutschland wohnt viel, das wird nicht jeder bestätigen, aber ich bin einfach der Meinung, viel Intelligenz, viel Power, viel Kraft, viel Wille, viel Kreativität, da gibt's ganz viel. Aber tatsächlich, wenn wir mal aufs Ergebnis schauen, dann kämpfen wir ja schon momentan gerade so als Land massiv gegen einen Abstieg, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, weil ja auch jeder sagt so, ja, irgendwie es wird ja auch alles immer härter und die Zeiten werden immer härter. Und ich persönlich bin der Meinung, und das wollte ich heute noch mit dir diskutieren, ist das denn wirklich so, dass die Zeiten immer härter werden oder werden die Leute einfach nur immer schwächer? Und das wäre jetzt mal meine These für unser Gespräch heute, dass wir nicht an der Härte der Zeiten gerade scheitern, sondern an der eigenen Schwäche. Weil wir nämlich zwar viel Potenzial mitbringen und so weiter und so fort, aber auch wie bei der Nationalmannschaft will jeder irgendwie, jeder wünscht sich heute mal Leichtigkeit. Wenn die Leute ein Business starten, dann wollen sie immer gleich in die Leichtigkeit kommen. Wie kann ich jetzt mit Leichtigkeit viel Geld verdienen? Die haben noch gar kein Geld verdient. Die haben noch nicht mal ein gutes Produkt. Aber die wollen gleich Leichtigkeit. Weißt du, also dieses, es soll leicht sein, bevor ich überhaupt mal ein Invest getätigt habe. Und ich glaube, wir leben in einer
Ohne Produkt ist es aber auch leicht, ehrlich gesagt.
Ja.
Ne? Das finde ich.
Ja, genau. Das ist so ein Fantasiebusiness irgendwie. Ne?
Genau.
Ja. Aber ich sage einfach mal, Hashtag die verweichlichte Gesellschaft. Ich glaube, wir scheitern an unserer Schwäche und nicht an dem, dass die Zeiten härter werden, weil ehrlich gesagt, alle Probleme, die wir heutzutage haben, wenn ich meiner Oma erzählen könnte, die würde sich verwundert die Augen reiben, würde schon sagen, na gut, gibt es echt schon ein paar Probleme, aber ganz ehrlich, also harte Zeiten sind was anderes.
Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Ich habe in den letzten 3 Wochen tatsächlich mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, unterschiedliche Menschen, die sich auch gar nicht kannten. Und in den ganzen Stories war ich die Konstante sozusagen, weil ich war derjenige in der Story, die ich jetzt erzähle, der sich nicht verändert hat. Alle anderen um mich rum haben sich quasi verändert, also die Personen haben sich verändert oder ausgetauscht, sage ich mal, in der Geschichte jetzt. Und da gab es aber trotzdem einen gemeinsamen Nenner. Und vielleicht ist das auch eine Komponente von dem, was du gerade meinst. Weil ich durfte in den letzten 3 Wochen ziemlich viel, ich sag mal, fast schon Lehrgänge geben, Workshops geben. Und zwar in Unternehmen. In, ehrlich gesagt, vermeintlich nach außen hin sehr erfolgreichen Unternehmen. Und ich habe gemerkt, was all diesen Menschen tatsächlich entweder fehlt oder was sie gemeinsam haben. Und vielleicht ist das auch eher die Volkskrankheit. Und zwar ist es, ich sag mal, die Eigenschaft oder das Phänomen, sehr viel Energie zu haben, aber die Energie völlig für die falschen Dinge oder für viel zu viel Dinge zu verbrauchen, sodass für die eigentlichen Dinge, die dann in Anführungszeichen jetzt entweder das Land oder das Unternehmen oder die Person stark machen würde, da ist gar nichts mehr am Start, weil die Prioritäten so ganz komisch sind. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, ich erkläre irgendwas, was total wichtig ist und währenddessen ist die halbe Belegschaft am E-Mails schreiben. Das heißt, die bezahlen mich dafür, dass ich diesen Workshop gebe, passen aber gar nicht auf, dass sie gewinnbringend auch das Wissen umsetzen können, was ich ihnen sage, weil sie so im Tagesgeschäft sind, weil sie das gar nicht aufnehmen können, haben mich aber gebucht. Ich bin ja dann nicht einfach hingekommen und sage, hey, erzähl euch mal was, sondern die haben mich angefragt. Und ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass das Leben der meisten viel zu kompliziert ist, um stark sein zu können, weil das so viel Energie kostet. Und da sind wir eher beim Energiemanagement, habe ich das Gefühl. Und vielleicht, keine Ahnung, ist es ja bei der deutschen Nationalmannschaft auch so, dass die total geil Fußball spielen können, aber vielleicht ineffizient Fußball spielen. Das heißt, die haben wunderschöne Angriffe, die Strategie ist geil, die können auch vielleicht erstmal bis zu 90% sehr gut vors Tor kommen, aber dann passiert nichts sozusagen, ne? Und die Beobachtung ist das, was ich jetzt die letzten 3 Wochen gemacht habe, dass die Schwäche gar nicht mal unbedingt so die Ursache ist, sondern eher die Auswirkung ist, dass man plötzlich schwach ist, weil man den ganzen Tag mit Dingen zu tun hat, die einen wahnsinnig viel Energie kosten und eigentlich die falschen Dinge sind, die man macht. So diese 80-20.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, also ich kann die Beobachtung total teilen, die du da machst. Ich habe die in Unternehmen natürlich auch schon zu Genüge gemacht. Man stellt sich die Frage, wofür zahlt ihr eigentlich ein Geld, wenn ihr eigentlich das gar nicht nutzt, jetzt das Angebot, wofür ihr bezahlt. Ich würde aber tatsächlich sogar versuchen, noch einen Schritt früher anzusetzen, weil, also ich bin voll bei dir bei der Beobachtung, aber ich glaube, aber das, worauf ich eigentlich raus will, also ich glaube, dass das ein Symptom ist, was du beschreibst. Also das ist eine Auswirkung davon, eine Folgewirkung, dass Leute keine Prioritäten haben, dass das Leben scheinbar sehr kompliziert ist, obwohl es natürlich eigentlich im Verhältnis zu früher überhaupt nicht kompliziert ist. Ich glaube, dass heutzutage, und das ist wirklich primär ein deutsches Phänomen, deswegen will ich auch mal wirklich über unseren Kulturkreis hier sprechen, und über unsere Gesellschaft, ich glaube, wir leben in einer, also wir haben Stillstand durch Angst. Mal in einem Satz ausgedrückt, Stillstand durch Angst. Ich glaube, dass fast alles, was Menschen machen, von der Emotion, also was bringt Menschen in die Bewegung, also was bewegt denn die Leute, wo ja die Emotionen, Emotion, Energy in Motion, welche Energie bringt Leute heutzutage in die Bewegung, egal was sie dann tun? Und ich glaube, es ist primär angstgesteuert. Ich glaube, dass die Leute heutzutage von Angst dominiert werden. Und das, was du dann beschreibst, ja, diese Symptome, was wir da beobachten können, wenn du das genau zurückgehst, würde ich sagen, auch das hat mit Angst zu tun. Weil die Leute nämlich Angst haben, wenn ich jetzt nicht ins E-Mail-Konto reinschaue, wenn ich jetzt nicht gleich das beantworte, wenn ich jetzt nicht gleich das und das mache, dann schaffe ich das später nicht oder ich kriege eine auf die Mütze oder ich vergesse das oder es ist dann zu spät oder ein anderer ist schneller oder weiß der Kuckuck was. Ja? Also es hat einfach mit Angst zu tun und ich glaube, das meine ich auch mit die verweichlichte Gesellschaft, wir haben verlernt, mit Ängsten umzugehen und Ängste oder Unsicherheiten produktiv zu verwandeln von der Energie. Da bin ich wieder bei deinem Energiethema. Also diese Befindlichkeitsstörungen, die es heutzutage überwiegend gibt, ist ja nichts anderes als du hast eine bestimmte Emotion oder ein bestimmtes Gefühl und transformierst es einfach in keine produktive Richtung. Und dann lagert sich das bei dir ein und wird zu was ganz Toxischen oder es wird eben chaotisch. Also du findest keine Ordnung dafür, ne? Und ne, der Unterschied zwischen Chaos und Kosmos, immer wieder so, du hast dann deinen inneren Kosmos verlassen, deine innere Ordnung und lebst wirklich in einem Chaos, was man im Außen sieht, dass alles chaotisch wird, wie die Leute arbeiten, wie die Unternehmen teilweise miteinander Handel betreiben, die Systeme werden chaotisch, Kommunikation wird chaotisch. Es gibt keine Ordnung, keine Klarheit, keine Struktur. Und das kann man dann von außen beobachten, kann sagen, aber was ist denn das für ein Sauhaufen? In Deutschland hat ja früher mal alles funktioniert, so ähnlich wie in der Schweiz, ne? Wo man sich sagt, ja, da waren wir eigentlich auch mal ganz gut. Das ist noch der Ruf des Deutschen, dass er pünktlich und diszipliniert ist. Aber die Realität ist ja, dass bei uns zugeht wie früher Länder, über die wir mal gelacht haben, weil die so unpünktlich sind. Aber das ist bei uns Standard. Aber das ist alles ein Ausdruck von dem, dass wir, glaube ich, mit Angst nicht gut umgehen können. Und ich glaube, wir sind gelähmt von Angst, weil wenn ich mir auch anschaue, warum Leute teilweise ihr Business starten oder überhaupt sich Ziele setzen, ich würde mal sagen, zu 80% spielt Angst eine Riesenrolle, vielleicht sogar die Hauptrolle. Und wenn halt alles angstdominiert ist, dann ist es kein Wunder, dass Leute dann irgendwann auf dem Weg einbrechen und scheitern und Stichwort Nationalmannschaft. Du weißt es ja selber aus deiner Sporterfahrung, es ist ein Unterschied, ob ich gewinnen will oder ob ich nicht verlieren will. Und in dem Podcast von Boris Becker und Andrea Petkovic, den ich übrigens sehr empfehlen kann, hat Andrea Petkovic, die ja auch eine Weltklasse-Spielerin war, war ja auch so in den 20 Besten der Welt lange Zeit auch dabei, die hat auch gesagt, ja, der Unterschied ist einfach, so ein Jannik Sinner oder solche Leute oder auch ein Boris Becker früher, die gingen halt raus und Boris hat gesagt, ich habe davor schon die Trophäe von Wimbledon, ich habe schon geträumt, wie ich sie hochgehalten habe. Der hat sich schon als Sieger gesehen. Der war klar hinzuorientiert. Und Petkovic hat gesagt, ja, und ich habe immer einfach, ich habe schon auch gut gespielt, aber ich hatte einfach wahnsinnig Schiss vom Verlieren. Und das ist, glaube ich, so dieses Mühunterschied dann einfach auch, ne?
Ja, diese Orientierung oder der Antrieb, warum ich was mache, ob ich es aus der Fülle oder aus dem Mangel heraus mache, ja, ist natürlich eine Prägung, eine energetische Signatur, die du sofort schon quasi in den Weg reinhaust sozusagen, ne?
Ja.
Den du da gehst. Ja,
und ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass wir einfach so verweichlicht sind mittlerweile als Gesellschaft, weil wir einfach vor allem Angst haben. Und nicht nur, also wir lassen uns auch Angst machen. Ich meine, uns wird ja auch Angst gemacht. Das ist ja eine ganze Industrie, die auch Interesse dran hat. Ne? Die nicht genug Industrie, sage ich immer. Ne? Es gibt von nichts genug. Ne? Der Kuchen ist klein. Und schau, dass du nicht verhungerst. Und wenn er nicht klein ist, dann wird er zumindest klein dargestellt. Und wir haben so viel Angst und das Schlimme ist nicht nur, dass wir so viel Angst haben, sondern dass wir eben auch mit dieser Angst, es ist kein Problem, Angst zu haben, aber dass wir nicht in der Lage sind, dieser Angst einen Mut entgegenzusetzen. Also ich glaube, das ist wirklich der Faktor, den man dann auch sehen kann bei Menschen, bei Unternehmen, die was bewirken oder von mir aus auch bei Sportmannschaften, die sind nicht vom Potenzial oft so gut, aber die haben halt einfach Mut. Und die haben somit auch Angst, weil wenn du Mut hast, hast du ja auch Angst. Sonst hättest du ja keinen Mut. Aber uns fehlt so viel Mut und Mut macht stark. Das ist der Punkt, auf den ich raus will. Warum fehlt uns denn dieser Mut? In einer Zeit, in der wir so viele große Probleme gelöst haben und eigentlich relativ risikofrei ganz viele Dinge ausprobieren können. Wenn du in Deutschland heute ein eigenes Business startest und du scheiterst, ja zum Kuckuck, was passiert denn eigentlich im Worst Case? Weißt du? Und ja, in den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn du was gestartet hast und das hat nicht funktioniert, da hattest du aber ein anderes Problem. Aber die Leute haben gegründet und es ist ja Wahnsinn, was entstanden ist, ne?
Voll. Ja. Woher kommt die Angst? Ne? Ich habe mit Alina da letztens auch drüber gesprochen, genau über dieses Thema. Und da war die Frage, wie viel der Angst ist einfach hausgemacht durch Gedanken? Mhm. Also nicht durch Realität, so okay, jemand bricht meine Tür auf und nimmt mich mit und sperrt mich ein. Das so nach dem Motto, dann habe ich jetzt Angst gehabt, weil das hat mich geängstigt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Oder stelle ich mir ein Jahr lang vor, dass das passiert und mache dann nichts, weil ich so Angst davor habe und gehe nicht mehr raus. So nach dem Motto, ne? Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Habe ich die Erfahrung schon gemacht und ich habe für mich gemerkt, wenn ich mal ja eine Angst spüre, dann ist es in den seltensten Fällen tatsächlich etwas, was ich schon mal erlebt habe, sondern eher etwas, was ich niemals erleben möchte. So, ne? Also so diese Zukunftsvorstellung, die ich gar nicht haben will, sozusagen, ne? Aber die auch, von der ich auch gar nicht weiß, wie das ist, weil ich es noch nie erlebt habe, sozusagen, ne?
Ja. Ist eine Fantasie.
Exakt, ja, genau.
Ja.
Und das ist natürlich spannend, weil das macht Menschen natürlich sehr, sehr handlungsschwach, ne? Wie du vorher gesagt hast. Das schwächt Menschen.
Ja, ja.
Angstmacher, ich meine, das ist ja nicht mit, und das ist nicht ohne Grund ein sehr, sehr gern genommenes Manipulationsmittel, ne, Angst. Warum? Ja. Weil du die Menschen schwächst und schwache Menschen haben keine eigene Meinung. Schwache Menschen sind wenig handlungsfähig. Schwache Menschen wehren sich auch nicht in der Regel. Ne, also das hat schon viele Vorteile, wenn man da Interesse dran hat, dass die Menschen so sind.
Richtig. Und jetzt sind wir am Punkt, wo ich da jetzt auch mal drauf eingehen wollte, weil ich glaube, dass man ein Problem erst lösen kann, wenn man, sage ich mal, das systemisch durchdrungen hat, auch intellektuell, was da eigentlich passiert. Ne? Weil das ist ja genau die richtige Frage. Warum haben wir eigentlich diese Angst? Ne? Es ist ja einfach mal eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, dass dass wahnsinnig viel Angst in der Gesellschaft ist und dass Leute sehr verängstigt und verunsichert sind. Das ist eine Bestandsaufnahme, die teilt jeder, der mit offenen Augen durch unsere Gesellschaft geht. Das gibt es nicht. Natürlich gibt es nicht nur verängstigte Menschen und so weiter, ist schon klar. Aber so im Großen und Ganzen ist das der Zustand unserer Gesellschaft. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie schafft man es, so eine Gesellschaft zu kreieren? Also mal so als Gedankenspiel angenommen, wir bauen uns heute, ne, wie bei Löwenzahn, wir bauen uns heute mal eine verängstigte Gesellschaft. Wie macht man sowas? Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Wege. Der erste Weg ist ganz klassisch, du musst Angstbilder in den Kopf setzen. Also das ist das, was wir heute Medienberichterstattung nennen. Schau dir mal, bei YouTube gibt es mittlerweile Tagesschau von 1975 an oder von 1985 von mir ist auch noch und dann von 2025 oder 26 oder auch 24 und die Jahre davor reichen auch. Da siehst du, dass es keine objektive Berichterstattung mehr gibt, sondern es ist alles, sogar bei eben nicht nur RTL und so weiter und Bild, sondern eben auch bei den ganz klassischen Medien, alles ist tendenziös, alles hat Meinung und alles ist dazu gemacht, um Menschen in eine Richtung zu bringen, Feindbilder aufzubauen, in Gut und Böse zu unterteilen und so weiter. So, plus dann natürlich die ganzen Bilder, die gezeigt werden, die Botschaften und wer alles ins Land einmarschiert und die Kriege, die entstehen und was jetzt alles passiert. Jetzt habe ich gestern mit jemand gesprochen, der sehr, sehr dick drin in diesem ganzen Krankenhaus-Game. Was da in Deutschland passiert, Krankenhäuser fangen wieder an, Operationsräume in Bunkern zu bauen. Also es geht tatsächlich wieder in Planungen über Bunkeranlagen, wo man operieren kann. Ne? Ein Wahn, aus meiner Sicht ein kompletter Wahn, der da entsteht. Naja, also das ist so die erste Variante, wie du eine verängstigte Gesellschaft kreierst. Du erzeugst praktisch einfach Feindbilder und somit Angstbilder einfach auch. Der zweite Punkt ist subtiler. Und das kriegen die Leute, glaube ich, nicht so mit. Weil der erste, da gibt's ja auch schon viele Leute, ich glaube, da kennst du auch viele oder gehörst vielleicht so wie ich auch selber der dazu. Wir sind einfach bewusst genug, wir schalten einfach den Scheiß ab. Wir bomben uns nicht zu die ganze Zeit mit diesem negativen Medienzeug, ist auch Social Media und so weiter. Ne? So, das kriegt man noch gut in den Griff halbwegs. Das zweite ist subtiler. Du kannst auch eine Angstgesellschaft, finde ich, kreieren, wenn du ihnen nach und nach die Möglichkeiten wegnimmst, wo sie Schmerz erfahren könnten. Also das heißt, eine Absicherungsgesellschaft zu kreieren. Ich gebe dir ein Beispiel. Erinner dich mal an Spielplätze in deiner Jugend, wie die ausgesehen haben. Und geh heute mal auf den Spielplatz. War vor einiger Zeit mit einer guten Bekannten, die ein Kind hat, auf dem Spielplatz. Ich selber selten auf Spielplätze komme. So, und ich war überrascht, es gibt dort praktisch keinerlei Möglichkeiten mehr für das Kind, sich in irgendeiner Art und Weise ernsthaft zu verletzen. Früher bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da standen irgendwo, da war nicht alles mit Gummi ausgestattet, da waren irgendwelche wilden Bäume, da ist man rumgeklettert und so weiter. Also da ist auch allerhand passiert und ich sage nicht, dass es gut war. Ich sage nur, dass wir heute in einer nicht nur Vollkasko-Mentalität, sondern in einer Absicherungsgesellschaft leben, wo dem Bürger praktisch auch nichts mehr zugemutet wird. Wo man also als Staat versucht, immer mehr einzugreifen, also sozusagen überbehüten, nicht Helikoptereltern, sondern Helikopterstaat, der sozusagen die Bürger einhüllt in alle möglichen Dinge. Ob es da jetzt gute oder böse Absichten dahinter gibt, will ich mal neutral lassen, das kann ich nicht beurteilen. Aber man nimmt den Leuten sozusagen durch dieses Überbehüten jegliche Möglichkeit einer eigenen schmerzhaften Erfahrung und somit der Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kriege das trotzdem hin und darauf muss ich jetzt selber aufpassen und das schaffe ich selber. Ich brauche keinen Staat, der auf mich aufpasst, der mir die ganze Zeit irgendwelche Regeln macht. Also wie so ein überbehütender Vater oder Mutter, der dem Kind nichts zutraut und sagt, ja nicht auf den Baum steigen und da immer auf das aufpassen und somit das Kind eigentlich extrem schwach macht und Ängste erzeugt, über das Überbehüten. Und das ist so subtil. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserer Gesellschaft aktuell haben, dass wir in einer Zeit leben, wo der Staat so viele Regeln vorgibt und so überbürokratisiert und auch die ganze Überbürokratisierung entsteht durch das, dass wir jeden Scheiß versuchen zu normen und keinen Spielraum mehr einlassen. Und in Wahrheit schwächt es die Systeme, die Unternehmen, die ganzen Branchen und die Menschen an sich. Das wäre meine Erklärung für das Ganze.
Ja, ist spannend. Es ist dann auch, entweder es ist natürlich strategisch oder es ist einfach ein unfassbarer Vertrauens, wie soll man sagen, es ist ein fehlendes Vertrauen, dass Menschen das auch selbst hinbekommen oder generell Vertrauen in andere, dass sie ihr Zeug schon hinbekommen. Fällt mir gerade ein Beispiel ein, keine Ahnung, ob das jetzt komplett off-topic ist, aber wir haben letztens eine Nachbarin hier getroffen in München und die hat dann so ganz panisch zu uns gesagt, so, Entschuldigung, jetzt möchte ich schon mal was sagen. Ich sehe dann von oben immer, wie eure Katze auf eurem Balkon rumtanzt und ihr seid die Einzigen, die kein Netz haben. Mhm. Habt ihr da keine Angst, dass die dann einfach da vom fünften Stock runterfällt? Und wir so, hä, das ist ein wildes Tier, das ist doch nicht doof. Wieso soll das da runterfallen? Und die, also nicht im Leben würden wir auf die Idee kommen, da einen Zaun oder ein Netz hinzumachen. Wieso denn? Das Tier ist so schlau. Dann, weißt du was, und wir lassen da immer die Tür auf. Na, egal, ob wir jetzt vorne rausgehen, wir lassen die dann raus. Wenn sie wiederkommt, ist cool. Wenn nicht, ja, dann hat sie vielleicht was anderes vor, keine Ahnung. Aber so dieses, hey, Tür und Tor steht auf und wir, kein Bock, was soll denn das? Und das hat mir dann auch gezeigt, tatsächlich jetzt auf so einer Ebene, so, ja, wie könnt ihr das machen ohne Sicherungsnetz, da dieses Tier rauslassen? Und dann war für mich so auch dieses, wie kann man denn überhaupt auf die Idee kommen, ein Netz hinzumachen? Für mich war genau die andere Frage so, ne? Also es war crazy. Das fand ich vielleicht auch ein bisschen bezeichnend.
Ja, das ist ein gutes Symbolbild.
Mhm.
Ja, ja, also ein Staat, der den Menschen immer weniger zumutet, bekommt am Ende des Tages auch immer mutlosere Bürger. Und wir sind einfach kollektiv mutlos. So, das war Teil 1 meines Gesprächs mit dem lieben Adrian. Wenn du das ganze Gespräch hören willst, dann wechsel rüber zu Adrians Oldest Soul Podcast. Da ist dieses Gespräch diesmal in voller Länge veröffentlicht. Ich freue mich, dich bei der nächsten Podcast-Folge bei Die Kunst zu leben wieder zu hören und ja, wünsche dir eine gute und vor allem angstfreie Zeit und viel, viel Mut. Das ist die wichtigste Fähigkeit in dieser Zeit, in der wir gerade sind. Also, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen.